Liebe Geschwister, wir haben gehört, ein Thema, Mann und Weib, Paulus erklärt, erstens dieses Geheimnis, das Gott gesetzt hat zwischen Mann und Weib, dieses Geheimnis ist groß. Jetzt kommt bei ihm wieder, ich aber, das heißt im Gegensatz zu anderen Aussagen oder Auslegungen oder berechtigten Hinweisen, ich aber beziehe dieses große Geheimnis auf Christus und seine Gemeinde, die Ekklesia. So lesen wir in Epheser 5, Vers 32, dieses Geheimnis ist groß, ich aber beziehe es auf Christus und seine Gemeinde, seinen Leib. Wobei Christus dann als Haupt seines Leibes, dessen Glieder wir sein dürfen, uns bekannt ist, gleichzeitig noch Mann ist und wir Weib. Nur noch einmal kommt im Neuen Testament ein Geheimnis genannt mit dem Zusatz, es ist groß, nämlich 1. Timotheus 3, Vers 16, kündlich groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Das sind zwei Geheimnisse, die noch den Zusatzstempel haben, groß zu sein. Entsprechend sind sie wunderbar. Wir alle wissen, Israel, Weib, Christus, Mann, ja und jetzt? Und jetzt, Bruder Muhl? Bruder Muhl hat da gar nichts zu sagen, sondern wie gewohnt, lassen wir alle Fragen und Probleme, die sich da melden, nur wieder aus unserem Gotteswort beantworten. Erstens schlagen wir auf und gehen ganz sachte vor, Epheser 1, Vers 22. Epheser 1, Vers 22. Gott hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Solche gewaltigen Aussprüche, die finden wir in der Regel nur wieder bei Paulus. Und hat ihn alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der ganzen Schöpfung der Versammlung gegeben. Also was für ein wunderbares Haupt haben wir? welche sein Leib ist, das kennen wir, die Fülle dessen, wir sind die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Gewaltig. Zweitens, Epheser 4, Vers 15. Epheser 4, Vers 15, die Wahrheit festhaltend in Liebe. Lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus, aus welchem der ganze Leib wohl zusammengefügt wächst und so weiter. Das Haupt festhalten. In Liebe lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Dritte Epheserstelle, oder eigentlich die vierte, Epheser 5, Vers 23, und jetzt beachten wir diese Ordnungen der Hauptschaften. Und zwar haben wir in 1. Korinther 11, Vers 3. Erstens Gott, zweitens Christus, dann sein Leib, drittens, viertens Israel als Nation, fünftens die Nationen, sechstens erst die Engel und siebtens alle Kräfte in der Schöpfung Gottes bis und mit dem Material, der Materie. So ist Gott das Haupt des Christus. Christus ist das Haupt seines Leibes. Christus mit seinem Leib ist das Haupt Israels als Nation, bitte nicht umgekehrt. Israel als Nation ist das Haupt aller übrigen Nationen. Und erst jetzt kommen die Engel. Sind sie, die Engel, die Angeloi, nicht allzumal dienstbare Geister, also Dienstboten? Ob sie am Throne der Herrlichkeit Gottes dienen, oder einem Kleinkind hier auf der Erde, oder uns, dienstbare Geister. Also eine siebenfache Stufenordnung. Immer ist das Höhere das Haupt des Nächsten. Immer ist das Nächste dem vorangehenden Höheren weiblich untergeordnet. Und wir merken jetzt schon, dies alles darf nicht auf der Ebene des Fleisches beachtet werden und verstanden werden wollen, sondern da beginnen eben schon die Worte Jesu sich wieder als passend zu erweisen, auch wenn ich von Fleisch, von meinem Fleisch und von meinem Blut spreche, auch dann sind meine Worte Geist und Leben. Und fährt gleich weiter, das Fleisch, auch mein Fleisch nützt nichts. Buchstäblich, genau so ausgesprochen, wer nicht isst mein Fleisch und nicht trinkt mein Blut, hat kein Teil an mir. Und jetzt auf einmal soll das nichts sein. Alles geistlich verstehen. Aber der geistliche Mensch, der durch die Gnade Gottes diesen wunderbaren Geist empfangen hat, der eröffnet ihm alles. Merke dir, Timotheus, was ich dir sage, als meinen jungen Mitarbeiter, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Das gilt dann. auf der Ebene des Geistes. Christus, Haupt jedes Mannes, mein anderes Wort, auch noch. Also bitte, ihr Weiber, seid untertan euren Männern. Der Mann ist das Haupt des Weibes. So, jetzt kommen wir Männer aber auch dran. Was sind wir Männer? Christus ist das Haupt jedes Mannes. Genauso wie der Mann das Haupt jedes Weibes ist. Also wir sind Christus so untergeordnet wie ein Mann dem Weib oder wie ein Weib dem Mann. Und jetzt beachten wir einige Worte im Römerbrief. Römer 11, Vers 25. Stelle. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, auf dass ihr nicht euch selbst klug dünket, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Und also wird ganz Israel gerettet werden. Also wir sehen zuerst eine Auswahl aus allen Nationen und dann erst kommt Israel wieder daran. So Paulus in Römer 11 und erstaunlicherweise sogar Jakobus, als die Elf in Verlegenheit sind. Wie soll das alles noch werden? Dann sagt er, Brüder, höret mich. Wie der Prophet gesagt hat, zuerst muss ein Volk aus den Nationen herausgewählt werden. Und bitte hier auch biblisch richtig verstehen, dass wir bei dem Begriff Nationen nicht schon abgeglitten sind im Verständnis. Sintflut ist vorbei. Noah mit seinem Weib, seine drei Söhne mit ihren Weibern, acht Seelen, werden ihre Nachkommen in einem Kapitel 1. Mose 10 genannt, nämlich 70 Nationen in ihren Orten, in ihren Völkern, in ihren Ländern. 70 Nationen. Und Abraham, der Vater Israels, wenn wir mal so wollen, erscheint erst 500 Jahre später. Stellt euch vor, was diese 70 Familien, so und so viel Semiten, so und so viel Japhetiten, so und so viel Hamiten, während 500 Jahren alles geleistet haben, dass die ganze Erde schon bevölkert war. Und dann erst erscheint Abraham, und dann darf ich noch sagen, wenn ich nicht irre, kehre sofort hierher zurück, wir haben noch ein wunderbares, großes Thema heute Abend unter unserem Thema. Ganz gewaltig. Ja. Dass die 12 Söhne Jakobs, ich glaube in den Anfangskapiteln Jeremias, werden die 12 schon Nationen genannt. Also, diese sagt Gott zu Jeremia, also ich weiß schon, diesen 12 Nationen, die sind ja kaum da schon, noch klein, was die gegen dich sich erlauben werden, mach dich gefasst. Also, Nationen. Jetzt haben wir die große Ordnung Gottes, jetzt kommt das erste Verständnis. Wie ist es möglich? Ganz klar, Altes Testament, Christus, der Fels, der sie begleitete, in der Wolkensäule sie ständig still begleitend, immer dann sich bemerkbar machend, wenn die Situationen wieder verzweifelt, hoffnungslos waren, im Lager Israels und auf ihren Wanderungen. Da stellt er sich vor: Ich bin dein Mann, du bist mein Weib, Israel. Ich habe mich dir verlobt in Treue, also gut, Israel ist ganz klar. Ende, letzte Kapitel in unserer Bibel, vom Himmel herunter, ein Weib, die Braut des Lammes, Jerusalem, das neue himmlische, neue Jerusalem. Also, Israel ganz klar. Ja, und jetzt verstehen wir, dass Paulus sich ausdrückt, dieses große Geheimnis zwischen Mann und Weib. Beziehe ich aber, beziehe es jetzt nicht auf, wie allgemein bekannt, auf Israel und Christus, sondern auf Christus und seine Versammlung. Ja, und was gilt jetzt? Jetzt sind wir in Verlegenheit, und da ist unser Gotteswort nie in Verlegenheit. Nehmen wir noch schnell Römer 10, 19 bis 21. Römer 10, 19 bis 21. Aber ich sage, hat Israel es etwa nicht erkannt? Zuerst spricht Moses: Ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk, über eine unverständige Nation will ich euch erbittern. Jesaja aber erkühnt sich und spricht: Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Also wieder Nationen zuerst und dann Israel. Entschuldigt, nichts zu machen. Israel hätte den Vorsprung gehabt, aber nein gesagt, widerspenstig und so weiter. Jetzt hören wir 5. Mose 28, 13. 5. Mose 28, 13. Mose 28, 13, wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanzen, und du wirst nur immer höher kommen und nicht abwärts gehen, wenn du den Geboten Jehovas deines Gottes gehorchst, die ich dir heute zu beobachten und zu tun gebiete. Also typisch Gesetz, wenn du Verheißung an Israel, dann noch 2. Mose 4, Vers 22, 2. Mose 4, Vers 22, und es soll jedes Weib von ihrer Nachbarin und von ihren Hausgenossen silberne Geräte und goldene Geräte und Kleider fordern, und ihr sollt sie auf eure Söhne und auf eure Töchter legen und die Ägypter berauben, weiß nicht, in welchem Zusammenhang ich das gerade habe, doch 2. Mose 4, 22 noch einmal. Achso, Entschuldigung, da habe ich falsch geguckt. Da ist das. Und ich will sein Herz verhärten, so dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zu dem Pharao sagen, so spricht Jehova, mein Sohn, mein Erstgeborener ist Israel. Ah, das Wort. So. In Bezug auf die Nation ist Israel Sohn, männlich, und die Nationen weiblich untergeordnet. Das ist die normale Stellung, wenn Israel begnadet sein wird. So, jetzt kommt eine Antwort auf die Frage, Ehestand im Irdischen, im Fleisch, nach Fleisch und Blut, unter uns. Ehestand zwischen Christus und Israel. Ehestand zwischen Christus und seinem Leib. Und jetzt? Wo wir in Verlegenheit sind, ist immer Gottes Gelegenheit zu zeigen, wie überdimensional seine Weisheit ist nach unseren Begriffen. Wieder finden wir die Antwort in den Ordnungen des Hauses Gottes. Wir wissen, es gibt ein Allerheiligstes, ein Heiligtum und einen Vorhof. Die drei verschiedenen Räume bilden aber Hütte Gottes, Haus Gottes. Dinge im Vorhof haben nirgends zu stehen und zu erscheinen und verwendet zu werden, bedient zu werden, als im Vorhof. Die haben nichts im Heiligtum zu suchen und im Allerheiligsten schon gar nichts. Während wir kühn beim Auslegen der Schrift in Bezug auf die Frage, gibt es eine Versöhnung des Alls oder nicht? Die Frage kann nur im Allerheiligsten beurteilt werden und beantwortet werden. Werden Dinge aus dem Vorhof ins Allerheiligste geschleppt und dann da angemeldet? Oder wenn es gnädiger geht, Dinge vom Heiligtum ins Allerheiligste hinter den Vorhang geschoben. Und dann haben die ein Wort dort zu sagen. Hätten die Priester das damals buchstäblich gemacht, die wären gleich tot umgefallen. Also, Vorhof sind die Dinge, alles buchstäblich nach Fleisch und Blut, also darstellend die Ehe, Mann und Weib nach Fleisch und Blut, Vorhof. Heiligtum, Christus der Mann, Israel das Weib. Allerheiligstes, Christus der Mann, seine Gemeinde, sein Leib, sein Weib. Darf so etwas richtig sein? Kennen wir den Willen Gottes? Leider meistens nicht, aber hier sollten wir doch wissen, dass der Wille Gottes ein Dreifacher ist wieder. Ihr sollt erkennen, schreibt Paulus, den Römern, ich glaube in Römer 12, ihr sollt erkennen können, unterscheiden können, welche Dinge dem guten Willen Gottes entsprechen, Vorhof. Welche anderen Dinge erst dem wohlgefälligen Willen Gottes entsprechen, im Heiligtum. Und welche ganz anderen Dinge erst dem vollkommenen Willen Gottes entsprechen, im Allerheiligsten. Diese drei Ordnungen, der gute Wille Gottes, Gott hat es nur für gut gefunden, dass da ein Altar ist im Vorhof, wo Fleisch geschlachtet wird und Blut fließt und Feuer brennt. Aber wohlgefallen hat da keines dran. Stimmt das? Der Sohn kommt zur Erlösung in die Schöpfung und sagt, Vater, in der Rolle des Buches des Gesetzes steht nicht von den Lämmern und weiß was und allem da geschrieben, die geopfert wurden, sondern du hast mich gemeint. Ich bin das Lamm, das durch die hohen Priester an einem Tage geschlachtet werden soll. Vater, ich habe dich verstanden. An all diesen Opfern da hast du kein Wohlgefallen, noch hast du sie gewollt, noch hast du sie gefordert. Also Gott meldet sich gleich hundertprozentig ab, dass diese Dinge von ihm selber herkommen. Also, Vorhof, Ehe nach Fleisch und Blut, gut. Im Heiligtum Christus, Mann Israels. Erst im Allerheiligsten ist Gott allein und wir sind Christus ist der Sühnedeckel und die Bundeslade, wir sind sein Leib. Da ist auf der obersten geistlichsten Höhe, auf der alles überragenden Höhe, ist Mann und Weib Christus als Haupt seiner Gemeinde, seines Leibes. Und dann kommt die Stufe des Wohlgefallens, da ist Israel das Weib und Christus der Mann. Jetzt darf ich eine Feinheit gerade aussprechen, damit ich es ja nicht vergesse. Ich freue mich schon, was jetzt dann noch alles kommt. Aussprechen, damit ich es ja nicht vergesse. Die beiden Begriffe Braut und Bräutigam hat der Heilige Geist im Worte Gottes reserviert für Israel, nicht für uns. Braut und Bräutigam für Israel reserviert. Jetzt beachten wir jenes Wort in das ist Moment Vers 12 und die Verse 36 herum. Lukas 12, 36, jawohl. Es seien eure Lenden umgürtet und die Lampen brennend. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Wen spricht der Herr hier an? Seine Jünger. Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Wann irgend er aufbrechen, sich aufmachen mag, von der Hochzeit kommend. Was sagen wir jetzt? Er kommt ja zu Israel, um was mit Israel zu feiern? Der Tochter Zion, der Braut. Hochzeit zu feiern. Jetzt kommt ausgerechnet Christus wenn er für Israel wiederkommt, großer Macht und Herrlichkeit, schon von einer Hochzeit. Hat jemand etwas dagegen? Ich hoffe nicht. Warum? Denn wenn irgendwo etwas nur geistlich verstanden werden kann, aber bitte unter geistlich verstanden werden, bitte nicht gleichbedeutend machen mit verwässerter Weise verstehen, sondern geistlicher Weise die Vereinigung des Leibes des Christus mit dem Haupt des Leibes, das ist eine einmalige Vereinigung, für die jede andere Art von Hochzeit eben nicht mehr überragend ist auf der höchsten Ebene, sondern Heiligtum. Aber ist Heiligtum etwa zu verachten? Gar nicht. Also, wenn er aufbricht von der Hochzeit kommend zu seinem Volk Israel und dann mit der Tochter Zion, der Jungfrau Israel, seiner Braut als Bräutigam Hochzeit zu feiern. So. Wenn irgendwer aufbrechen mag von der Hochzeit, auf das, wenn er kommt und anklopft, sie ihm alsdann aufmachen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, Wachen finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sogar dann sie bedienen. So schnell ein Wort. Wir haben von Engeln gehört, nur dienstbare Geister. Aber wissen wir, wer im Reiche Gottes der höchst geehrte Beruf, welcher der höchst geehrte Beruf sein wird? Wer im Reiche Gottes der Erste sein will, der Verehrteste, der sei aller Diener. Hat Gott die Dienstboten jetzt an den richtigen Platz gestellt? Da möchte fast jeder jetzt auf einmal lieber Dienstbote sein als sonst was Wunderbares. Noch einmal. Gut, irdisch, wohlgefällig, Israel, vollkommen, wir. Jetzt kommt das große, wunderbare, soll ich sagen, geschehen, dass Paulus anmeldet in 2. Korinther 11, Vers 2. 2. Korinther 11, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine reine Jungfrau dem Christus darzustellen. Aha. Was hat Paulus da gemacht? Uns als was? Vor Christus hingestellt. Oder stellt uns hin. Ich habe euch als eine keusche, reine Jungfrau will ich euch Christus darstellen. Ja, ich habe euch diesem Manne, Christus, verlobt. Wird diese Verlobung wohl wieder mal aufgehoben, oder was meint ihr dazu? Im Gegenteil. Einem Manne verlobt, und will euch Christus als eine reine Jungfrau darstellen. Aha. Und jetzt darf ich so sagen. ein Beispiel, wie unser Altes Testament im Vergleich mit dem Neuen Testament von Jesus die Ehre hat, dass das Alte noch würdiger dasteht. Die 7 Gleichnisse in Matthäus 13 sind beendet. Und Jesus sagt, nun, habt ihr das alles verstanden? Und die Jünger sagen, prompt, ja, Herr. Ich bin da nicht ganz überzeugt. Ne? Aber dann sagt er, den Haushalter vergleiche ich mit einem weisen Manne, der nun, um all diese Dinge verstehen zu können, aus seinem Schatze Altes und Neues hervorholt. Das ist also Altes Testament und Neues Testament. Und sagt dann, vergleicht das nun mit altem und neuem Wein, also das Neue, das ist gärungstätig zuerst, das ist gefährlich, bitte nicht in geflickte Schläuche oder sowas fassen wollen. Wer aber vorher alten Wein genossen hat, Altes Testament, der sagt, der Alte ist noch milder, noch besser. Heute Abend eine Kostprobe für Paulus. Ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine reine Jungfrau Christus darzustellen. Ich darf gleich so sagen, da ist nun Paulus im Neuen Testament der Eliezer Gottes. Können wir denn, was der Name Eliezer wenden? Dieser Name darstellt. Wer hieß dann Eliezer? Erstens der Älteste, gleichzeitig der Oberste, der Chefknecht aller Knechte Abrahams. Eliezer. Eli, mein Gott, Ezer, Hilfe. Mein Gott ist Hilfe. Und das hat dieser Eliezer seinem Namen nach wunderbar verstanden. Und ich darf jetzt gleich voraus die verteilten Rollen, wenn wir im Alten Testament jetzt die Geschichte lesen, wie Abraham dem Eliezer den Auftrag gibt, nicht eine Kanaanitin für Isaac zu nehmen, sondern wenn er gestorben sei, Abraham war schon kurz vorm Sterben, als er das angeordnet hat, sondern dort, woher unsere Familie kommt, von dort her nur kann Isaac eine Frau bekommen. Also wenn ich sagte, Paulus als Eliezer Gottes, dann stellt Abraham, Gott da. Darf man das sagen? Was heißt denn Abraham, Vater der Höhe? Abraham, Vater der Menge, der Vielen. Dann stellt Abraham Gott da. Dann stellt Isaac natürlich den Sohn Gottes da. Darf man das? Ist ja selbstverständlich, ne? Und dann stellt der Eliezer stellt jetzt den Apostel Paulus dar. Und wer repräsentiert uns? Die Rebekka. Die Rebekka. Ja, bitte. Wurde die Rebekka Weib des Isaac? Ne? Ist Isaac ein Vorbild für Christus? Sohn der Weisung. Ist Isaac ein Sohn Abrahams? Aha. Also diese geistliche Deutung jetzt auf Gott, Christus, Paulus und uns. Ist tadellos biblisch begründet. Jetzt schlagen wir auf 1. Mose 24. Mose 24, Vers 1. Und Abraham war alt, wohlbetagt, und Jehova hatte Abraham gesegnet in allem. Beneidenswerter Mann. Ne? Stimmt's in allem? In jeder geistlichen Hinsicht, nach Leib, Seele, Geist, Besitz, bis und mit Gold und Silber und edle Steine, es gab nichts, was, worin Gott den Abraham nicht reich gemacht hat. Wenn Jesus sagt, es ist unmöglich, dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Ja, und jetzt der arme Abraham kommt ja nicht ins Reich Gottes, der war ja der Reichste von allen. Wie fährt Jesus weiter? Was vor Menschen unmöglich ist, ist vor Gott möglich. Und beim Abraham einmaligerweise. So. In allem. Und Abraham sprach zu seinem Knechte, dem Letzten, dem Ältesten seines Hauses, der alles verwaltete, was er hatte, hatte dieser Eliezer völliges Vertrauen von seinem Herrn. Alles verwaltet. Ja, und Paulus, jetzt wollen wir immer da sehen, nicht? Der Eliezer stellt den Paulus dar. Hatte der Eliezer den Auftrag von seinem Herrn, dem Vater, für seinen Sohn eine Braut zu suchen, eine Jungfrau zu suchen? Merken wir, also was hier geschieht zwischen Abraham, Isaac und Eliezer und Rebekka, nicht? Ganz genau passend für Paulus. Der alles verwaltete, ja, und Paulus, ist Paulus mit einer Verwaltung betraut? In Bezug auf wie viel? In Bezug auf den ganzen unausforschlichen Reichtum zu verwalten. Paulus, sind das zwei Verwalter? Sind das zwei sehr geehrte Knechte? Nennt sich Paulus auch einmal Knecht? Jesu Christi. Alles zu verwalten. Dafür halte man uns erstens als Galeerensträflinge, zweitens aber als Verwalter der Geheimnisse Gottes. Oh. Weiter. Und sagte, du, ich lasse dich schwören, mein treuer Eliezer, dass du kein Weib nimmst nach meinem Tod, für Isaac und den kananitischen Weibern. Das hat ja dann der Esau gründlich getan nachher. Sondern, dass du hinziehst nach Mesopotamien in das Land unserer Väter, meiner Brüder, meiner Sippschaft und ein Weib von dort suchst für meinen Sohn Isaac. Ich lasse dich schwören bei Gott. Und in Vers 6, da sprach Abraham zu ihm, hüte dich, dass du meinen Sohn nicht dorthin zurückführst. Aha, das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Ne? Der hat gedacht, ja, wie soll so eine Jungfrau von dort da mit so einem fremden Kaufmann weiß wohin ziehen. Nicht? Der soll wieder dorthin, wo der Vater Abraham herkommt, wäre das eine Überlegung. Nicht? Ja, gar nicht übel. Nicht? Das wäre viel einfacher gewesen, aber meinen Sohn nicht dorthin zurückführst, denn Jehova, der Gott des Himmels, der mich aus ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu verkündigen. Also Jesus selber ist nie ein Engel, gell? Bitte merken wir uns. Aber der hohe Engelfürst, den der Vater seinem Sohn als Adjutanten zur Seite gesetzt hat, das ist der Engel des Herrn, das ist sein Engel. Also keinen geringen Engel wird er vor dem Eliezer her senden. So, und jetzt fragen wir bei Paulus, ist denn der Apostel Paulus, lieber Bruder Muhl, in Bezug auf Engel nicht direkt allergisch? Und wenn ein Engel vom Himmel käme, ja, und euch ein anderes Evangelium verkündigte, er sei verflucht und so weiter. Nein. Bitte. Paulus spricht, glaube ich, im 2. Timotheusbrief, von auserwählten Engeln. Paulus, Timotheus, ich gebiete dir, alle diese Dinge treu zu verwalten. Ich beschwöre dich im Namen Gottes, des Sohnes und der heiligen Engel. Bitte, da kommt das Wort vor. Kennen wir, ich darf nur kurz darauf hinweisen, die Schiffskatastrophe am Ende der Apostelgeschichte dort, Malta, da steht Paulus auf und spricht zu der zerstörten Mannschaft da, den 276 Seelen, seid gutes Mutes, denn in dieser Nacht stand der Engel des Gottes bei mir und sprach, Paulus, Gott hat dir alle, die mit dir im Schiffe sind, geschenkt. Sie werden alle gerettet werden. Also hat er auch ein Engel des Herrn, auch bei Paulus, an unheimlich schwierigster Stelle, ne? Eine Verheißung weitergeben dürfen. Hast du gerade noch ein Wort mehr da?
Nee, ich habe es nicht gefunden.
So. Wenn aber das Weib dir nicht folgen will, spricht Abraham zu Eliezer, bist du dieses meines Eides, den du mir geschworen hast, ledig. Nur sollst du meinen Sohn nicht dorthin zurückbringen. Vers 10. Und der Knecht nahm 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog dorthin. Und allerlei Gut seines Herrn hatte er bei sich und er machte sich auf und zog nach Mesopotamien, nach der Stadt Nahors, und er ließ die Kamele draußen vor der Stadt niederknien beim Wasserbrunnen zur Abendzeit. Liebe Geschwister, ein solches Wort ist ja ein Idyll wieder einmaliger. Stellen wir vor, ja bitte, wir haben bis jetzt nur von dem Eliezer, diesem einmaligen Verwalter und treuen Knecht, gehört und jetzt nur noch von 10 Kamelen. Ne? Ja, hat dann der Eliezer die 10 Kamele alle hinter sich hergezogen? Nein, da waren noch entsprechende Knechte mitgekommen. Das kommt dann erst später, wird dann das höher und sichtbar. Also das war eine kleine Karawane.
Und er ließ die Kamele draußen vor der Stadt niederknien, beim Wasserbrunnen, zur Abendzeit, herrlich. Zur Zeit, da die Schöpferinnen herauskommen. Und er sprach, Jehova, Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen und erweise Güte an meinem Herrn Abraham. Bitte, was macht der Eliezer nicht hier? Ich hätte jetzt gebetet und erweise deine Güte jetzt mir gegenüber, dass ich da gelingen habe. Nein, Güte meinem Herrn. Ist das ein Knecht? Lebt er nicht mehr, sondern lebt in dem wirklich Christus. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Christus will nur immer den Vater ehren, ne? Nicht sich selbst. Und erweise Güte an meinem Herrn Abraham. Siehe, ich stehe bei der Wasserquelle und die Töchter der Leute der Stadt kommen heraus, um Wasser zu schöpfen. Möge es nun geschehen, dass das Mädchen, zu dem ich sagen werde, neige doch deinen Krug, dass ich trinke, und welches sagen wird, trinke, und auch deine Kamele will ich trinken. Er hat aber allerhand von Gott erwartet, nicht? Kamele tränken. Auch deine Kamele will ich tränken. Diejenige sei, welche du für deinen Knecht, für Isaac bestimmt hast. Er denkt an den Vater und denkt an seinen Sohn. Also der Eliezer selber ist nichts. Paulus, nicht nur der letzte der Apostel, der letzte überhaupt, der Zwölf, sondern ich bin nichts. Und daran werde ich erkennen, dass du Güte an meinem Herrn erwiesen hast. Und es geschah, er hatte noch nicht ausgeredet, siehe, da kam Rebekka heraus, die dem Betuel geboren worden, dem Sohne der Milka, des Weibes Nahors, des Bruders Abrahams, mit ihrem Kruge auf ihrer Schulter. Und das Mädchen war sehr schön von Ansehen, eine Jungfrau, und kein Mann hatte sie erkannt, und sie stieg zur Quelle hinab und füllte ihren Krug. Aha. Das war also keine Quelle, die gerade da so sprudelte, oder ein Brunnen, die musste ja noch hinabsteigen. Und sie stieg zur Quelle hinab und füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. Und der Knecht lief ihr entgegen und sprach, lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Kruge schlürfen. Also ganz bescheiden. Und sie sprach, trinke, mein Herr. Und eilends ließ sie ihren Krug auf ihre Hand herab, hernieder, und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm genug zu trinken gegeben hatte, sprach sie, ich will auch für deine Kamele schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Oh. Wer möchte von uns da antreten? Und sie eilte und goss ihren Krug aus in die Tränke und lief abermals zum Brunnen, um zu schöpfen. Und sie schöpfte für alle seine Kamele. Und der Mann sah ihr staunend zu und schwieg. Ich denke, geht uns im Moment auch so. kann man staunend zusehen und schweigen. Um zu erkennen, ob Jehova zu seiner Reise Glück gegeben habe. Er hätte es ja gerade da hervorsprudeln können, nein. Oder nicht. Und es geschah, als die Kamele genug getrunken hatten, da nahm der Mann einen goldenen Ring, einen halben Säckel des Gewichtes und zwei Spangen für ihre Arme, 10 Säckel Gold, das Gewicht, und er sprach: Wessen Tochter bist du? Sage mir's doch an. Ist im Hause deines Vaters Raum für uns zur Herberge? Und sie sprach zu ihm: Ich bin die Tochter Betuels, des Sohnes der Milka, den sie dem Nahor geboren hat. Und sie sprach zu ihm: Sowohl Stroh als auch Futter ist bei uns in Menge, auch Raum zur Herberge. Da verneigte sich der Mann und warf sich nieder auf die Erde vor Jehova und sprach: Gepriesen sei Jehova, der Gott meines Herrn Abrahams, der von seiner Güte und seiner Wahrheit nicht abgelassen hat gegen meinen Herrn. Mich hat Jehova geleitet auf dem Weg zum Hause der Brüder meines Herrn. Und das Mädchen lief und berichtete diese Dinge dem Hause ihrer Mutter. Und Rebekka hatte einen Bruder, ich war erstaunt, wie der heißt, Laban. Ja, Laban ist ja so ein Tipp, gell? Aber hier, also, ein Bruder der Rebekka, ist Laban ein Bruder der Rebekka. Sein Name war Laban. Und Laban lief zu dem Manne hinaus zur Quelle. Und es geschah, als er den Ring sah und die Spangen an den Armen seiner Schwester. Und als er die Worte seiner Schwester Rebekka hörte, welche sagte: Also hat der Mann zu mir geredet, und so weiter und so weiter. Ich lese jetzt, mache jetzt den Sprung nach vielleicht Vers 36. Ja, da erzählt er dann im Hause, wie Gott Abraham gesegnet hat. Vers 36: Und Sarah, das Weib meines Herrn, hat meinem Herrn einen Sohn geboren, nachdem sie alt geworden war. Und er hat ihm alles gegeben, was er hat. Und mein Herr hat mich schwören lassen und gesagt: Du sollst meinem Sohne nicht ein Weib und so weiter, das kennen wir schon, sondern und meinem Sohne ein Weib nehmen. Und ich sprach zu meinem Herrn: Vielleicht wird das Weib mir nicht folgen wollen. Da sprach mein Herr zu mir: Jehova, vor dessen Angesicht ich gewandelt habe, wird seinen Engel mit dir senden, jetzt zum zweiten Mal, seinen Engel mit dir senden. Und jetzt berichtet er alles, was er erlebt hat. Und wir lesen jetzt von Vers 50 noch. Da antworteten Laban und Betuel und sprachen: Von Jehova ist die Sache ausgegangen. Wir können dir nichts sagen, weder Böses noch Gutes. Siehe, Rebekka ist vor dir. Nimm sie und ziehe hin. Und sie sei das Weib des Sohnes deines Herrn, wie Jehova geredet hat. Und es geschah, als Abrahams Knecht ihre Worte hörte, da beugte er sich wieder zur Erde nieder vor Jehova. Und der Knecht zog hervor, Achtung, silbernes Geschmeide und goldenes Geschmeide und Kleider und gab sie der Rebekka. Und Kostbarkeiten gab er ihrem Bruder und ihrer Mutter. Und sie aßen und tranken, und die Männer, die bei ihm waren, und sie alle übernachteten daselbst. Das sind jetzt die Männer, die noch die Begleitung hatten. Und des Morgens standen sie auf, und er sprach, entlasset mich zu meinem Herrn. Da sprachen sie, wollten sie ihn noch aufhalten, und er spricht zu ihnen, Vers 27, und sie sprachen, lass uns das Mädchen rufen, also das Mädchen rufen und ihren Mund befragen. Also sie soll entscheiden, ob sie gleich mitgehen will oder ob sie wollten die Rebekka noch 10 Tage oder so bei sich behalten da und feiern. Nein. Und wie schön, wie der Knecht dann da antwortet. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Manne gehen? Und sie antwortete, ich will gehen. Und sie entließen ihre Schwester Rebekka mit ihrer Amme und den Knecht Abrahams und seine Männer. Entließen sie. Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, du, unsere Schwester, werde zu 1000 mal 10.000 und dein Same besitze das Tor deiner Feinde. Und Rebekka machte sich auf mit ihren Mägden und sie bestiegen die Kamele und folgten dem Manne. Und der Knecht nahm Rebekka und zog hin. Jetzt sind wir plötzlich bei Isaac. Isaac aber war von einem Gange nach dem Brunnen Lachairol gekommen. Er war ja Brunnengräber. Er wohnte nämlich im Süden des Landes. Und Isaac ging aus, um auf dem Felde zu sinnen beim Anbruch des Abends. Wunderbar. Liebe Geschwister, Rebekka, diese Jungfrau, und ein Eliezer, ein wunderbarer Mann. Ich weiß, die Zeit ist vorgerückt hier, noch 10 Minuten, Geduld. Aber Zug um Zug, was von Rebekka geschrieben steht, ist von uns die Rede. Ganz wunderbar. Kennen wir auch einen Brunnen, eine Quelle lebendigen Wassers, die ganz tief geht, bis und mit in die Tiefen der Gottheit hinab. Und mit Wonne werdet ihr trinken aus den Quellen des Heils. Rebekka. Und dieser wunderbare Eliezer. Zug um Zug, Apostel Paulus. Immer nur Gott, den Vater und den Herrn Jesus Christus. Um dem Sohne zu dienen, um ihm ein Weib zuzuführen. Und wir dürfen dieses Weib. So, jetzt geht Isaac sinnen beim Anbruch des Abends übers Feld. Sinnen. Sollen wir auch über etwas sinnen? Sinnet auf das, was droben ist bei uns. Sinnet nicht auf das, was auf der Erde ist, also, sondern vroegen. Was geschieht? Und er hob seine Augen auf und sah, und siehe, Kamele kamen. Und Rebekka hob ihre Augen auf und sah Isaak. Und sie warf sich vom Kamel herab und sprach zu dem Knechte, wer ist der Mann, der uns da auf dem Felde entgegenwandelt? Und der Knecht sprach, das ist mein Herr, mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich, und der Knecht erzählte Isaak die Dinge, die er ausgerichtet hatte. Und Isaak führte sie in das Zelt seiner Mutter. Haben wir auch eine Mutter? Das Jerusalem, das droben ist, nicht in dieser Schöpfung. Droben über allen Himmel in der Unendlichkeit Gottes. Das ist unsere Mutter. Eliezer und Isaak führt sie in das Zelt seiner Mutter. Liebe Geschwister, was da im Alten Testament alles nun eine unausforschliche Fundgrube, um das Verhältnis Jesu Christi, Mann und wir, sein Weib, im Einzelnen verstehen zu können, bewundern zu können, anbeten zu können, in das Zelt seiner Mutter, Sarah. Die war ja längst gestorben, und Abraham auch. Und er nahm Rebekka, und sie wurde sein Weib. Und er hatte sie lieb. Sehr einfach. Und Isaak tröstete sich nach dem Tode seiner Mutter. Soweit. Jetzt habe ich nur noch einige zusammenfassende Bemerkungen zu bezeugen, nämlich dieser hatte diese Braut, diese Jungfrau von sehr ferne, von sehr weit weg zu holen. Und was gilt für uns? Wann sind wir dann jetzt zeitlich fern auserwählt worden? Sehr ferne zurück. Vor Grundlegung der Welt. Und dann gilt noch, wir aus den Nationen, die fernen, sind nun nahe geworden, nahegebracht worden. Jetzt fasse ich so, darf ich zusammenfassen. Wir sind auf der überragenden Ebene, nämlich im Allerheiligsten. Erstens, die Rebekka in Bezug auf Isaak. Zweitens, sind wir die Rachel Jakobs, aber immer auf der höchsten Ebene. Viertens, wir sind die Asenat des Josef. Was war denn die Asenat für eine fromme Frau? Eine ägyptische, hamitische Priestertochter. Wir sind, woher kommen wir? Was Asenat für Josef war, sind wir für Christus. Was die Ruth für Boas war, sind wir für Christus, aber immer auf der überragenden Ebene des Geistes, der herrlichsten. Fünftens, wir sind die Sulamit des Salomo, Lied der Lieder von Salomo. Hier nur noch einige Worte. Salomo, Christusdarsteller, sowohl im hellen Lichte, wie wir meinen, und in den tiefsten Schatten. Je dunkler ein Schatten, umso heller das Licht, in dem der Körper, der den Schatten wirft, steht und geht. Das Licht ist Gott der Vater, der Körper ist der des Christus, und Schattenriss auf der Erde ist alles, was da auf der Erde geschah und existierte. Sulamit, die erste Frau, die Salomo nahm, das war die Sulamit, und zwar eine Tochter Pharaos. Die Tochter des Pharao hat er als Weib, als erste geheiratet. Pharao, Ägypten. Hat der Heilige Geist vergessen, dass es einmal eine Tochter des Pharao war, die sich des wimmernden Mosesbüblein im Schilfkästchen im Nil erbarmt hat? Kann das der Gott Israels vergessen? Diesen Mose 40 Jahre lang als ihren Sohn großgezogen und geehrt hat. Mose. Und Salomo, Ägypten, Pharao. Wo fand denn Josef Zuflucht? Josef. In Ägypten, bei Pharao von Ägypten. Hat Gott das auch vergessen können? Unmöglich. Liebe Geschwister, das Lied der Lieder ist das wunderbarste Lied, das Gott kennt. Das ist sein Lied. Und des Nachts wird sein Lied bei mir sein. Da gilt jetzt beim Lesen des Hohen Liedes, meine Worte sind Geist und Leben, auch dann, wenn meine Worte für euch Fleisch und Blut aussprechen, vom Fleisch und Blut reden. Salomo, Christus in jeder Hinsicht ganz wunderbar. Er, Salomo, ja, ich will nicht nur noch das eine hervorholen. Sprüche Salomos. Immer ein Doppelpaar. Die Weisheit Gottes in menschlichen Worten, Buchstaben festhaltend, in denen die ganze Fülle der Weisheit und der Erkenntnis und des Geheimnisses Gottes verborgen sind. So dürfen wir als Rebekka Isaaks durch unseren Eliezer Paulus Abraham hatte sicher noch viele tüchtige, treue Knechte. Aber nur der eine kam in Frage. Eliezer. Halleluja. Amen.
Wie damals. Er ist derselbe geblieben, gestern, heute und in Zukunft. Und wir haben mit ihm zu rechnen und haben trotz allen Propaganda, trotz allen Möglichkeiten, was uns die Welt so bietet, ist Gott immer noch da und er handelt. Und wir sollten auch daran denken, dass der Eliezer seinen Auftrag schnell durchführte. Und wenn die Brüder sagten, lass die Rebekka noch 10 Tage bei uns bleiben, wir haben ja noch Zeit, es ist alles noch Zeit, wir wollen noch feiern, sie sind gezogen. Und haben den Auftrag schnell erfüllt. Und ich möchte immer nur wieder ermahnen, dass wir als Leibgemeinde auf den Herrn warten und dass wir wach bleiben und damit rechnen, dass er bald kommt. Ich warne davor, das auf die weite Bank zu schieben. Was haben wir davon, wenn wir das sagen, ja, das kommende Jahr 2030 oder weiß ich was, das nützt uns nichts. Wir könnten das Ziel verpassen, wir könnten schlafend sein. Und ich möchte sagen, er kommt dieses Jahr oder nächstes Jahr, und wenn er in 2 Jahren zu mir sagt, Mensch, hast du uns bekohlt, dann sage ich, dann kommt er jetzt im 3. Jahr. Recht, lasst uns wach sein und mit ihm rechnen. Ich kann es immer nur wieder zurufen, und das ist mein Auftrag, der Herr kommt bald. Und ich bin kürzlich von einem Prediger, bald möchte ich sagen, beleidigt worden. Ha, was sagt denn euer Mul jetzt, wenn ich jetzt höre, sehe, 1988, 1989 soll der Herr kommen, soll das alles passieren, nichts ist passiert. Wie steht er denn jetzt da? Ich habe ihm gesagt, abwarten und Tee trinken, bleib du lieber wach, komm und hör mal das Wort, was er uns zu sagen hat, wie groß und herrlich unser Gott ist. Noch ist nicht aller Tage Abend. Und ich rechne damit, dass der Herr bald kommt.
Ihr habt gehört, was unser lieber Bruder gesagt hat. 1990 ist da. Ich repetiere kurz. 1990, zurück bis Golgatha, Jahre 30, unserer Zeitrechnung. Jesus ist einige Jahre vor unserer Zeitrechnung geboren worden. Sind genau 40 Halbjahrperioden von 49 Jahren. Also zwischen Golgatha und 1990 sind 40 mal 49 Jahre abgelaufen. Ist die Zahl 40 eine Zahl in unserer Bibel? Aufschub, Quarantäne. Aber nicht nur das. Ich beginne von. 40 Tage haben die 12 Kundschafter gekundschaftet, kommen zurück. 10 von ihnen verleiten das Volk zum Unglauben. Gott spricht zu Mose, in dem Falle habe ich die 40 Tage, die sie gekundschaftet haben, zu 40 Jahren Wüstenwanderung erweitert durch die Nation, anstatt sie direkt ins Land zu führen. Also 40 Tage erweitert zu 40 Jahren durch die Nationen geführt. Und jetzt, seit sie den Messias verworfen haben, hat Gott sie jetzt 40 Halbjahrperioden, also 40 mal 49 Jahre, genau, durch die Wüste der Nationen geführt. Und deshalb ist 1990, bitte, nicht nichts, wie die Brüder meinen, ja? Ich habe da, ich melde mich gleich an für 5 Minuten, wenn es zu viel ist, der darf den Saal in Frieden verlassen. Das ist das Nächste. 1990, zurück bis Golgatha. Genau jetzt 40 Halbjahrperioden. Halbjahre, nicht wahr? 40 Tage zu 40 Jahren gemacht und die 40 Jahre damals jetzt unter allen Nationen zu 40 Halbjahren gemacht, ne? Halbjahrperiode. Ist das etwas? Jawohl. Ich habe mich gefragt, als 1948 Tatsache geworden war, Herr, wie viele Jahre liegen zurück bis zu dem Jahr vor Christus, ausgehend des Wortes Jerusalem zu bauen, von welchem aus Golgatha bestimmt wurde, genau? Bullinger hat das ausgerechnet damals, Jahr 454 vor Christus sei das gewesen. Ich habe mir das einfach gemerkt und habe mir jetzt die Frage gestellt, Herr,
1948 hast du deinen Datumstempel wieder in die Welt- und Heilsgeschichte gedrückt mit Israel. Wie viele Jahre liegen zurück bis 454 vor Christus? Genau 7 mal 7 mal 7 mal 7 Jahre, das sind 49 mal 49 Jahre. Mit 1948 beginnt also zum 50. Mal eine Halbjahrperiode von 49 Jahren zu laufen. Bitte rechnet mal, 48 und 49 gibt 97. Wie viele Jahre liegen zwischen 90 und 97? Schwere Rechnung, 7. Da habe ich diese 7 Jahre gemeint, das seien schon die letzten 7. Ja? Habe nun aber übersehen, was ich immer gegen den Willen vom lieben Willi Nussbaumer immer hingesetzt habe, stelle Habakkuk 2 so und so, Vers so und so, nämlich Gott hat ihm das alles gezeigt, die Gerichte, und sagt, schreibe, er sagt, ich will auf meine Warte treten, will schauen, was er weiter mit mir reden wird. Und Gott spricht zu ihm, schreibe das alles genau auf Tafeln, so dass man das geläufig lesen kann, nicht? Tafeln, das sind Darstellungen, nicht? So. Ich habe auch Tafeln, gell? Ja. Ich habe nur gesehen, 90 bis 97 ist was Besonderes. Denn bitte, also, wenn bis 1948 genau 49 mal 49 Jahre abgelaufen sind, Tatsache, dann, und von 454 genau 483 Jahre abgelaufen sind, dann hat Golgatha im Jahr 30 stattgefunden, liebe Geschwister. Kann auch nichts dafür. So. Also, alles sind nun Halbjahrperioden. Gründung des Staates Israel 47, 48. 97, 50 Jahre vorher, erster Zionistenkongress, unterteilt in 97 plus 20, 17, Balfour-Deklaration, die Engländer ziehen Jerusalem ein, militärisch. 50 Jahre später steht der Staat Israel da. Wieder 20 Jahre später, was war denn 47 plus 20 wieder, wie damals, wie vorher? Ja. War etwas los?
Ja. Jerusalem erobert.
Jerusalem? 67, so. Und jetzt wieder 30 Jahre, da sind wir bei 97. Also, und jetzt kommt Habakkuk und sagt, wenn es verzieht, dann sage nicht blödes, dummes Zeug, die Rechnerei stimmt doch überhaupt nicht, hört mal auf mit dem Quatsch. Nein, wenn es verzieht, dann harre sein wie noch nie. Denn es wird dann kommen, dass auch für die Frommen nicht mehr, die abgeglitten sind und sagen, ich will von allem der Rechnerei nicht mehr wissen. Nein, wenn es verzieht, so harre sein, denn kommen wird es. So. Und jetzt weiß ich 1990, diese 40 Halbjahrperioden von Golgatha bis jetzt 19. Letzten Herbst, da begann ja das Jahr, das politische Jahr Israels im Herbst. Und da begannen die Dinge schon da im Osten, nicht über Nacht. Für unmöglich gehalten, am anderen Morgen da, am nächsten Morgen schon wieder überrannt, schon wieder so. Und liebe Geschwister, ich sage jetzt, 1990 kann ein Jahr gewaltigster Entscheidungen sein. Ich würde nicht erschrecken, wenn, gerade wenn die jetzt dann so weit sind und sagen Friede und Sicherheit, dann wissen wir, was ist dann, gerade dann, ein plötzliches Verderben. Ja. Und so weiter. Und dann, und bei dem plötzlichen Verderben, ein dritter kurzer Weltkrieg, wir wissen dann eh acht, ne? Und da könnte es Atomschläge geben, und dann heißt es, en atomo, geschieht was? Die Entrückung. Also, liebe Geschwister, ich habe da bereits einen neuen Plan, und die Dinge, denn Gott offenbart, je näher die Dinge kommen, immer alles noch genauer. Soweit. für heute. Wenn noch etwas zu fragen ist, bitte. Wollt ihr fragen, so fraget. Nein, gut.
Bin, hoffentlich ist mir keiner böse, dass ich in 8 Uhr noch mal animiert habe, darauf hinzuweisen. Ich halte das aber für sehr, sehr wichtig. Wir schließen, wir kommen zum Schluss unserer Versammlung. Wer jetzt durch die Zeitmangel schon gehen muss, der kann jetzt vielleicht während dem Singen gehen. Aber lasst noch den Segen mitnehmen, dass wir noch zusammen beten. Wer kann? Lied 302, die letzte Strophe, nur eine Strophe singen wird.
Wir schauen freudig im Himmel und im Verlauf.